Und ich möchte mit euch auf Gottes Wort hören. Und ich bete. Herr Jesus, danke, dass wir hier sind. Danke, dass du hier bist. Danke für diese Gemeinde, für diesen Ort. Danke für die Menschen hier. Danke für die Bedeutung dieser Gemeinde, für diesen Ort und weit über diesen Ort hinaus. Du siehst uns, wie wir jetzt hier sitzen. Mit Glauben, mit Fragen, mit Suchen, mit Zweifel. Vielleicht auch mit der Frage nach deinem Platz für uns. Mit Fragen, die wir gerade aus dem Leben mitbringen, aus der Familie, aus der Arbeit. Und so sitzen wir hier und sind von dir gesehen. Danke dafür. So sind wir hier von dir gesehen und glauben und vertrauen und beten darum, dass du Worte für uns hast. Worte, die Glauben wecken, Worte, die Glauben stärken. Für uns, für deine Welt. Und so segne uns, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Segne uns zum Hören und mich zum Reden. Amen. Gottes Wort heute, auf das wir gemeinsam schauen, steht im Markus-Evangelium Kapitel 6. Wer die Bibel dabei hat, schlagt gerne auf oder nehmt euer Smartphone oder hört einfach zu. Markus 6, Abvers 45. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Gottes Wort für uns an diesem Sonntag. Ehrengast. Nicht Gast, sondern Ehrengast. Vor einigen Wochen bekam ich eine Einladung, da stand das drauf. Ich eingeladen als Ehrengast. Boah, ich war nämlich mega stolz. Ich habe das richtig gefühlt. Ja. Sofort an die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt und alle Freunde. Hat jetzt nicht so die Resonanz hervorgerufen, wie ich mir versprochen hatte. Aber es tut doch gut, wenn wir gesehen werden. Wenn sich Leute um uns bemühen, es schmeichelt uns, es ist ein gutes Gefühl. Da ist der Lehrer, der sich für dich einsetzt und der nochmal eine extra Meile geht, weil er will, dass es am Ende für dich gut ausgeht. Da ist der Chef, der dich langfristig an sein Unternehmen binden will und er bietet dir neue Freiheiten an und auch ein höheres Gehalt. Da ist die Frau, die dich locker lässt, bis du dich auf ein erstes Treffen einlässt. Ein überraschender Blumenstrauß, mit dem du nicht gerechnet hast. Und auch wenn das alles schon lange her ist und du das vielleicht schon lange nicht mehr erlebt hast, du weißt doch, wie es ist, wie es sich anfühlt, die Sehnsucht danach, gesehen zu werden. Die Sehnsucht, dass sich jemand um uns bemüht. Und jetzt stell dir vor, wie genial ist es, dass wir hier sitzen und es im Glauben erfassen, dass es Gott ist, der uns sieht, der um uns kämpft, der uns anfeuert, mutig zu glauben. Denn die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die wir gerade uns angeschaut haben, die erzählt etwas davon. Sie zeigt uns Jesus, der nicht locker lässt, Jesus, der betet, Jesus, der seinen Freunden klar macht, ihr könnt mutig sein, denn mit mir begegnet euch Jahwe, niemand anderes als Jahwe, der Gott des Alten Testamentes. Und auch wenn du hier sitzt und bist dir gar nicht mehr sicher, ob du das noch glauben willst oder glauben kannst oder irgendwie seit langem mal wieder hineingespült worden in einen Gottesdienst oder auch online jetzt dabei, dann sollst du wissen, in diesem Gottesdienst und in diesem Wort Gottes, da steckt auch etwas drin für dich. Gott hat auch Worte für dich. Und mein Gebet ist und war es auf der Fährfahrt hierher, dass diese Worte, die auch in deiner Suche, in deinem Zweifel weiterhelfen. Vielleicht sagst du dir, ja Thomas, wo passiert das hier, dass Jesus um seine Leute ringt und um sie betet und so weiter. Es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber deswegen gehen wir mal rein in den Text. Das Erste, was auffällt, alles muss schnell gehen. Da ist wie so eine Hektik über der Szene. Vers 45, Jesus drängte seine Freunde ins Boot. Das zweite Wort, unverzüglich. Also keine Zeit zu verlieren. Alles muss irgendwie schnell gehen. Vielleicht hast du bisher immer gedacht, und ich habe das lange gedacht, okay, Jesus, der kann gar keine Hektik. Ja, Jesus, der ist immer tiefenentspannt, der ist immer easy drauf, der ist immer, wow, der hat also wirklich schon alle Meditationsstufen hinter sich und durch. Das, was mir noch fehlt. Aber Jesus kann offensichtlich auch Hektik. Vielleicht sagst du dir endlich mal. Das Ziel ist Bethsaida, ein Ort am Nordufer des See Genezareth. Eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nazareth. Nazareth, das ist der Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist, also seine Homezone sozusagen. Die Jünger sollen vorausfahren. Jesus selbst will noch die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Warum diese Hektik, diese Eile, diese Dramatik? Ist das nur ein literarisches Stilmittel, das Markus verwendet, um das, was danach kommt, irgendwie vorzubereiten? Für mich zeigt sich hier etwas anderes. Am Ende der Geschichte, in Vers 52, wird deutlich, dass die Jünger aus der Geschichte zuvor, die Speisung der 5000, ein Megawunder, nicht gestärkt hervorgegangen sind. Sondern im Gegenteil, sie verstehen jetzt noch weniger. Sie sind irgendwie wie verstört zurückgelassen. Und deshalb ist Jesus der Meinung, dass es für seine Freunde und für sein Anliegen mit ihnen besser ist, nicht länger an diesem Ort zu bleiben. Auch Johannes berichtet von diesem Ereignis, also von der Speisung der 5000 und der anschließenden Bootsfahrt, die wir eben gerade gelesen haben. Und Johannes erzählt in diesem Zusammenhang davon, dass die Leute Jesus zum König machen wollen. Aber Jesus weigert sich. Und deshalb kommt es unter seinen Jüngern zum Streit. Und nach einer schwierigen Rede von Jesus wenden sich viele von ihm ab. Nicht Zaungäste wenden sich von Jesus ab. Nicht Mitläufer, nicht Leute, die irgendwie neugierig am Rand stehen, sondern Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu wenden sich von ihm ab. Und kehren ihm den Rücken und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihr könnt es nachlesen in Johannes 6. Und die ganze Hektik und Eile über dieser Szene, ich erkläre sie mir mit Hilfe des Johannesevangeliums. Die Situation ist angespannt, deshalb auch das Ziel Bethsaida. Es ist der Heimatort von Petrus und Andreas, aber noch wichtiger, in Bethsaida hat Herodes Antipas nichts zu melden. Bethsaida ist politisch neutrales Gebiet. Und deshalb sehen wir hier in dieser Szene, wie Jesus um seine Leute ringt, dass die 12, seine engsten Freunde, ihn nicht auch noch verlassen. Er ringt um sie, er ringt um die Einheit mit ihnen, denn er hat noch etwas vor mit ihnen. Damit die Jünger bei ihm bleiben, muss er sich von ihnen trennen. Jesus verabschiedet sich von den Leuten und anschließend betet er auf dem Berg. Vielleicht sagst du, dass Jesus betet, ist ja auch irgendwie nichts Besonderes. Gefühlt betet doch Jesus immer in der Bibel. Aber bei Markus betet Jesus nur dreimal. Das heißt nicht, dass er nicht öfter gebetet hat, aber Markus in seinem Evangelium erzählt nur dreimal von Gebetszeiten, die Jesus hatte. Und es sind jeweils dreimal sehr entscheidende Momente. Am Anfang, als er die 12 Jünger auswählt, am Ende im Garten Gethsemane, und hier in dieser Situation, in dem Text, den wir gerade gehört haben. Also auch das unterstreicht, es ist eine besonders angespannte Situation. Und heute möchte ich zuallererst deinen Blick auf Jesus wenden. das auf Jesus richten, dass du deinen Blick auf Jesus richtest, wie er auf dem Berg sitzt und betet oder steht oder kniet, wie er für seine Freunde einsteht, wie er um sie kämpft, vor seinem Vater im Himmel. Seine Freunde, denen der Glaube zu entfremden droht, die nicht mehr wissen, was sie noch glauben sollen, die nicht mehr wissen, ob sie auch gehen sollen oder bei Jesus bleiben sollen. Er kämpft um sie vor dem Vater im Himmel. Und so tut es auch für dich. Er ringt, er betet, er freut sich mit dir, er leidet mit dir. Er ist nicht weit weg, sondern nah. Jesus sagt zu Petrus im Lukas-Evangelium: Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus betet für Petrus. Oder in Johannes 17: Ich bitte für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus auf dem Berg, der betet für seine Jünger. Und so wie er es damals getan hat, für seine Jünger gebetet, so tut er es auch heute für dich und für euch in Extertal. Und während Jesus betet und seine Jünger mit ihrem Boot auf dem See unterwegs sind, geraten sie in einen Sturm. Und Jesus weiß, was passiert. Er weiß immer, was passiert, damals und heute. Vers 48, er sieht, wie sich die Jünger beim Rudern abmühen, weil sie starken Gegenwind hatten. Wie ist ein solches Sehen möglich? Der See ist weit weg vom Berg und es ist tief in der Nacht. Es ist kein physisches Sehen, aber trotzdem, er sieht. Es ist ein Sehen, das aus dem Gebet wächst. Wie es Hagar in der Jahreslosung aus dem letzten Jahr bekennt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht. Jesus sieht seine Jünger, seine Gemeinde, damals und heute. Er sieht dich und nimm dieses Bild und verankere es in deinem Herzen. Ergreife es, glaube es. Vielleicht denk an eine Situation, die dir schwerfällt, wo du vielleicht gerade durch deinen eigenen Sturm hindurchgehst oder ihr als Gemeinde. Einen Menschen vielleicht, eine Aufgabe, eine Herausforderung, ein Konflikt. Hast du's? Und dann sieh Jesus, wie er auf dem Berg kniet, sitzt, steht. Und betet. Du kannst hier irgendwie die Folie hier ausmachen. Also, wurde gute Erinnerung, aber ich wusste gar nicht, dass sie immer noch da steht. Ergreif es. Jesus betet. Er betet, dass du glaubensstark und mutig dadurch gehst. Und so betet er auch für seine Kirche weltweit. Er betet für seine Kirche in Syrien, im Libanon. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen. Alle Gemeindegründungsprojekte der Freien Evangelischen Gemeinden in Syrien wurden von der Regierung geschlossen. Man weiß nicht so richtig, was dahinter steht. Und der Präsident der Freien Evangelischen Gemeinden im Libanon ist gerade in Syrien, um herauszufinden, was da los ist. Er betet für seine Gemeinde in Syrien. Er betet auch für seine Gemeinde im Libanon, die durch, das könnt ihr euch ja denken, durch eine echt tiefe Krise, wirtschaftliche Krise geht, schon vor dem Konflikt und Krieg, der jetzt neu entfacht wurde, aber jetzt natürlich auch. Und Jesus betet für seine Gemeinde in der Ukraine. Wir haben eben Bilder gesehen. Er betet für Pastor Juri in Kramatorsk. 80% seiner Gemeinde ist geflohen, sozusagen. Viele Pastoren in Kramatorsk sind geflohen und er ist geblieben. Und er verurteilt nicht die geflohen sind und ist, sondern ich sag, es ist selber mein täglicher, wöchentlicher Kampf. Soll ich gehen oder bleiben? Aber was ihn hält, sind die vielen Menschen, die kommen mit Hunger, mit physischem Hunger und mit innerlichem Hunger und mit der Suche nach Hoffnung, mit der Suche nach Trost. Und er schickt mir immer wieder Bilder von Taufen und von Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus, von seiner Gemeinde, die inzwischen eine neue Gemeinde ist, die 4 Gottesdienste am Sonntag feiert, wo sie vor dem Krieg nur 1 Gottesdienst am Sonntag gefeiert haben. Jesus betet. Und vielleicht verlasse ich da einen Moment die direkte Textauslesung und ich nehme nur Textauslegung, nimm nur dieses Bild. Jesus auf dem Berg, der betet und der geistlich sieht und der sozusagen wie mit dem innerlichen Fernglas nicht nur seine Jünger sieht, sondern auch seine Welt sieht und der dir dieses Fernglas reicht und sagt, hey, sieh mit mir, bete mit mir. All die Situationen, die nach Gerechtigkeit, die nach Versöhnung, die nach Glauben suchen, bete mit mir, verbinde dich mit diesen Projekten, mit diesen Orten, verbindet euch in Extertal mit solchen Orten, wie ihr es auch schon tut. Zurück zum Text. Dann gegen Ende der Nacht, so Markus, kommt er zu ihnen, zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Mit anderen Worten, Jesus sieht und er greift nicht sofort ein, denn zwischen schon spät am Abend und mitten in der Nacht, da liegt eine Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit kämpfen, sagen die Jünger, mit dem Wind. Nicht vielleicht lebensbedrohlich wie einige Kapitel zuvor, aber doch, sie kämpfen, sie rackern, sie fragen sich vielleicht, was passiert hier gerade? Jesus mutet ihnen das Kämpfen zu. Er lässt sie nicht zappeln, als hätte er Freude daran, aber irgendwie hält er diese Wartezeit, diese Zwischenzeit offensichtlich für angebracht. Und du kennst es vielleicht aus deinem Leben, ich kenne es aus meinem Leben. Ja, fast kein Leben ohne solche Zwischenzeiten. Ohne solche Zwischenzeiten, die voller Fragen sind und die auch voller Zweifel sind. Und vielleicht steckst du auch gerade in einer solchen Zwischenzeit und du ringst auf dem See und du fragst dich ja, sieht eigentlich jemand? Dass Jesus um seine Jünger ringt und für sie betet und auch für dich, das bedeutet nicht, dass es solche Zwischenzeiten nicht gibt. Es bedeutet nicht, dass alles sofort immer klar ist für uns. Manchmal über einen langen, langen Zeitraum. Aber keine Zwischenzeit, die nicht auch von Jesus umbetete Zeit ist. Keine Zwischenzeit, die nicht von ihm gesehene Zeit ist. Auch das erzählt dieser Text. Und das nimm mit als Trost und als Zuspruch von Gott für dich. Für die Freunde von Jesus war die Nummer dann, auf der Höhepunkt dieser Geschichte, Jesus, der ihnen begegnet auf dem See, erstmal keine gelungene Überraschung. Sie rechnen, Vers 49, mit allem, mit einem Gespenst, aber nicht mit Jesus selbst. Sie rufen ihre Angst heraus. Alle sahen ihn. Und sie waren bestürzt. Ein krasser Satz. Alle sahen ihn, Jesus, und sie waren bestürzt. Vorher in der Geschichte mit den Broten und den Fischen, da kommt eine andere Emotionalität rüber. Jesus betet über Brot und Fisch, wie ein Vater, wie ein Hausvater über dem Essen und alle werden satt. Er spricht von dem Hirten und der Herde. Ein sehr emotional nahes Bild. Aber hier in dieser Geschichte, da erscheint Jesus übernatürlich, jenseitig. Da blitzt etwas auf, wie aus einer anderen Welt. Und die Jünger erschrecken, ja, sie haben Angst, sie können das nicht einordnen. So zeigt sich Jesus seinen Freunden, denen die Verbindung zu ihm abzureißen droht. Seinen Freunden, die nicht wissen, was sie glauben sollen. Die nicht mehr wissen, mit wem sie es zu tun haben. Schwer verständlich. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Oder es schien so, als wollte er an ihnen vorübergehen. Für mich wird das aus alter Offenbarungssprache verständlich. Da kommt etwas Königliches, etwas Majestätisches rüber. Wie Jahwe zu Mose sagt, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen. Ich will mal all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Oder an einer anderen Stelle, wenn dann meine Herrlichkeit an dir vorüberzieht. Daran erinnert dieses Wort. Jesus tut so, als wolle er weitergehen. Aber dann ändert er seine Pläne sofort. Ich bin es. Ich bin es. Und ich bin es meint mehr wie, hey, ihr kennt mich doch, Jesus. Nein, ich bin es erinnert auch an das Alte Testament und den Gott, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. und ich werde sein, der ich sein werde. Mit anderen Worten, Jesus unterstreicht in dieser ganzen Szenerie, in dieser ganzen Wundergeschichte, wer er ist. Dass er der Jahwe ist. Der Jahwe des Alten Testamentes. Und dass sie mutig sein können. Er lädt sie ein, bei ihm zu bleiben, weil mit ihm, mit Jesus begegnet euch, liebe Leute, der Jahwe des Alten Testamentes. Der war, der ist und der sein wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr könnt mutig sein. Im griechischen Grundtext steht das noch zusätzlich. In der deutschen Übersetzung, die ich eben gelesen habe, steht eigentlich nur, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Aber da steht noch ein kleiner griechischer Zusatz. Habt Mut. Habt Mut, weil ich bin es und ich bin nicht irgendwer. Ich bin der Gott des Alten Testamentes. Der Anfang und der Ende. Und wer hört das? Habt Mut. Es sind die ersten Missionare der Kirchengeschichte. Es sind die ersten Gründer der Kirchengeschichte. Es sind die Schlüsselpersonen der jungen Kirche, auf deren Schultern auch wir stehen. Es sind die Leute, die den Heiligen Geist empfangen und begreifen, dass Gott sie ausgewählt, begabt hat, um seine Kirche zu bauen. Hab Mut. Die Reaktion der Jünger in Vers 52 irritiert uns vielleicht auch wieder. Sie sind immer noch durcheinander. Sie haben irgendwie immer noch nicht so richtig verstanden, was hier eigentlich passiert. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, Vers 42. Ihre Herzen waren verschlossen. Für sie war das alles noch schwer einzuordnen. Sie sahen noch nicht das ganze Bild. Karfreitag, das Kreuz, Ostern, die Auferstehung, Pfingsten, der Empfang des Heiligen Geistes, all das liegt ja noch vor ihnen. Aber du und ich, wir dürfen das sehen. Das ganze Bild. Wir haben es vor uns. In den Evangelien, im Markus-Evangelium, im Johannes-Evangelium. Du und ich, wir sehen das ganze Bild. Wir können es lesen, wir können es nachspüren, wir können es nachempfinden. Mit Jesus begegnet dir der ganze Gott. Siehst du Jesus, siehst du das Wesen und die Worte, hörst die Worte und siehst die Taten des ganzen Gottes, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und mit diesem ganzen Gott im Rücken kannst du losgehen, mutig glauben, in deiner Welt, in Extertal und Umgebung deinen Platz einnehmen, einen Unterschied machen. Nicht, weil du so klug bist, nicht, weil du so innovativ bist, nicht, weil du so mutig bist, nicht, weil keine Ahnung, was für Kompetenzen du mitbringst, sondern weil Gottes Geist in dir wohnt, in deiner Schwachheit, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln. Und auch im Gottes Unterwegssein weltweit. Es sind nicht besondere Helden gefragt, sondern Leute, die einfach ihre Hände, ihr Herz hingeben und dann sagen, hier, Herr, gebrauche mich mit dem, was ich dir gebe. Das ist bis heute das Geheimnis von Mission. Und wenn ich von Mission spreche, dann spreche ich nicht von irgendwo einem Dienst oder einer Gemeindegründung oder einem Krankenhaus oder einem Armutsbekämpfungsprojekt irgendwo auf diesem Globus, sondern Gott ist in seiner Mission unterwegs an jedem Ort, in Extertal und global. Wofür brauchst du Mut, wenn du an die kommende Woche denkst? Wofür willst du, Jesus, deine Hand, dein Herz hinhalten? Wo darf er dich gebrauchen? Ich habe in einer, vor einiger Zeit war ich in Beirut und ich habe eine Gruppe ehemaliger Muslime getroffen, so etwa 50 Leute, die dort zu einem Training zusammenkamen und was es heißt, als Christ zu leben. Es war eine Riesenfreude. Der Gesang, ich habe selten so einen intensiven Gesang gehört. Jeder hatte seine Bibel, jeder war hungrig, jeder war voll dabei und hat aufgeschrieben und aufgesaugt, was da passiert. Es war eine Freude, dabei zu sein. Und dann habe ich gefragt, hey, erzählt doch mal, wie ist das denn entstanden mit dieser Gruppe? Und dann haben sie mir ihre Geschichte erzählt. Und haben gesagt, weißt du, Thomas, eigentlich alles hat seinen Anfang genommen mit einer alten Frau, die weder lesen noch schreiben konnte und die heute blind ist. Mit einer alten Frau, die weder lesen noch schreiben konnte und die heute blind ist, die angefangen hat, wo Gott in ihr Leben gesprochen hat und die zum Glauben gekommen ist und die angefangen hat, für ihre Familie zu beten, für die Menschen zu beten, die da in ihrer Umgebung mit ihr zusammen sind. Es kommt nicht auf deine Intelligenz an, auf deine Ideen, auf deine Kraft, sondern dass du es zulässt, dass Gott dich gebraucht. Wenn er mit einer alten Frau, die weder lesen noch schreiben kann, heute blind ist, eine ganze große Gruppe von Muslimen zum Glauben an ihn rufen kann, nimm das als Ermutigung mit für dich. Was ist deine Antwort? Wo gibst du Gott dein Herz, deine Hände? Für welche Situation in dieser Woche sprichst du Jesus dein Vertrauen aus? Danke, Herr, ich bin nicht allein in dieser Situation. Ich weiß es. Du bist da. Wir singen jetzt ein Lied zusammen. Du gibst das Leben. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen zu diesem Lied. Und dass wir dieses Lied als Antwort singen, als Bekenntnis. Du gibst das Leben, Herr. Du bist das Leben. Danke. Das nehme ich mit in meine Woche. Das nehme ich mit in meine Welt. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt.